Makro Mikro. Der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Lustige Videos, süße Katzen, TikTok-Tänze. Lange Zeit galt Social Media als der perfekte Ort, um leicht verdaulichen Content zu konsumieren und sich mit anderen Personen zu vernetzen. Doch was passiert, wenn zunehmend politische Inhalte über soziale Medien geteilt werden und das ohne adäquate Regulierungen? Eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe der ÖAW behandelt die Frage, sind soziale Medien eine Gefahr für unsere Demokratie? Wir haben Dr. Stefan Strauß zu diesem Thema befragt. Herzlich willkommen! Stefan Strauß, danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Können Sie uns ein bisschen was über Ihre Person erzählen? Wie sind Sie zu dem Thema gekommen?
Ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema. Ich forsche also seit einigen Jahren zu Digitalisierung, zu Demokratie, wie sich sozusagen digitale Technologien auf Gesellschaft auswirken. Das ist ja Kernthema meiner Forschung, die ich jetzt auch schon seit über 15 Jahren mache und hatte schon vor 10 Jahren circa ein Projekt für das EU-Parlament gemacht, was um soziale Medien ging und die Frage damals noch unter dem Schlagwort elektronische Demokratie. Und da waren so soziale Medien relativ neu. Und da ging es um die Frage, wie Partizipation sich fördern lässt, beispielsweise im politischen Diskurs. Also das waren so meine ersten intensiveren Berührungspunkte mit dem Thema. Und jetzt aktuell für diese Stellungnahme bin ich ja Mitglied der Arbeitsgruppe der Präsidialen in der Akademie und habe die Stellungnahme der Akademie zu dem Thema oder zu der Frage, wie verhalten sich soziale Medien zur Demokratie? Sind sie eine Gefahr für die Demokratie? Da bin ich ja Mitautor der Stellungnahme. Also so bin ich sozusagen jetzt am Thema dran.
Was genau sind soziale Medien eigentlich?
Im Kern sind es ja keine sozialen Medien, sondern es sind digitale Plattformen, die spezielle Geschäftsmodelle haben. Und die Geschäftsmodelle basieren darauf, dass man die Daten, die soziale Medien produzieren, letztlich monetarisiert. Das ist ja sind kommerzielle digitale Plattformen, die mit personalisierter Werbung funktionieren. Im Endeffekt ist letztlich das, was soziale Medien sind. Und sie ermöglichen Kommunikation über Online-Kanäle, die müssen jetzt nicht zwingend sozial sein.
Welche Rolle spielen die Algorithmen der sozialen Medien? Bekommen wir alle dieselben Inhalte angezeigt?
Nein, es gibt das Phänomen der Filterbubbles und Echokammern. Also personalisierte Werbung heißt ja, dass sozusagen Benutzerprofile so konstruiert sind, dass die Daten in diesen Benutzerprofilen weitgehend personalisiert sind und diese Personalisierung fließt in die Werbemodelle ein. Das passiert natürlich algorithmisch aufbereitet. Das heißt, User XY sieht mitunter völlig andere Inhalte vorgeschlagen als jetzt irgendjemand anders, ne? Und das nutzen Werberinnen gezielt natürlich auch, um dann auch je nach Präferenz Inhalte zu schalten. In der klassischen Werbung ist es unproblematisch. Wenn es um politische Werbung geht, kann es durchaus gefährlich sein, weil es dann Richtung Manipulation geht. Und der Unterschied ist zu den herkömmlichen Medien. Wenn Sie jetzt ein herkömmliches Medium, wie nehmen wir TV als Beispiel oder nehmen wir Printmedium, da sehen Sie ja, was Werbung ist. Es gibt natürlich auch irgendwie geschaltete Beiträge oder sowas wie Schleichwerbung, aber die ist trotzdem reguliert. Das heißt, Sie können nicht einfach Zigarettenwerbung schalten vom Kinderprogramm. Über soziale Medien können Sie das eigentlich schon, ne? Oder Sie können auch irgendwie Werbung für Waffen schalten auf YouTube. Das findet ja auch statt, ne? Das ist sozusagen ein Unterschied zur klassischen Art, wie Werbung reguliert ist. Und das ist auch ein Teil der Empfehlung, der Stellungnahme, dass man hier sozusagen auch die Instrumente, die man in der herkömmlichen Werberegulierung hat, wie beispielsweise Ethikräte, Presseräte, Werberäte, dass man die auch über soziale Medien sozusagen umlegt und das in irgendeiner Form auch so weit adaptiert, dass man zu einer besseren Kontrolle von politisch motivierten und werbenden und manipulativen Inhalten über soziale Medien oder Online-Kanäle kommt.
Und welche Inhalte werden von den Algorithmen besonders häufig geteilt?
Als User sind sie vor allem ein Werbesubjekt. Also ihre Daten, die werden genutzt, um Userprofile zu erstellen und diese Userprofile werden vermarktet. Das ist die Essenz von einem personalisierten Werbegeschäftsmodell. Und der Sinn von diesen Algorithmen ist ja, dass man Aufmerksamkeit generiert. Das heißt, je mehr sie interaktiv sind über diese Plattform, desto breitenwirksamer potenziell sind diese Inhalte, weil es natürlich darum geht, dass man möglichst viel erreicht, weil die Werbung ja natürlich davon lebt. Also das Geschäftsmodell lebt davon, dass man möglichst viele Inhalte breitstreuen kann. Und wenn Sie jetzt einen polarisierenden Inhalt haben, dann haben Sie natürlich gewonnen, weil dann können Sie viel mehr Reichweite erzeugen und damit befeuert sozusagen der polarisierende Inhalt das Geschäftsmodell und vice versa. Und wenn man jetzt politische Inhalte hat, dann ist es ein Problem, weil natürlich wollen Sie da auch breitenwirksam sein. Nur wenn Sie jetzt negative Informationen verbreiten und die sozusagen eine höhere Reichweite erzielen als jetzt positive Nachrichten oder auch einfach wahre Nachrichten, dann haben wir das Problem, das wir haben, nämlich, dass die negativen Inhalte immer höher sind oder breitenwirksamer als die positiven oder die faktischen sozusagen. Und deshalb funktioniert auch das Spiel potenziell mit manipulativen Inhalten, weil natürlich diejenigen, die das nutzen, also die Akteure, die sozialen Medien zur Propaganda nutzen, zur Manipulation, die wissen, wie das funktioniert und machen es auch dementsprechend. Und dieses Problem wurde lang nicht erkannt oder zu wenig beachtet.
Wie haben sich soziale Medien seit ihrer Entstehung entwickelt?
Soziale Medien gibt es seit Anfang der 2000er Jahre. Also Facebook ging 2003, 2004 online, ist relativ schnell groß geworden, das war so das Erste. Und dann kamen dann andere dazu, wie jetzt eben Twitter oder jetzt X und so weiter. Und damals war das Narrativ noch sozusagen gültiger, als es heute ist, dass soziale Medien wären. Sie waren immer kommerzielle Plattformen, aber das hat weniger Rolle gespielt, weil die Breitenwirksamkeit dieser Medien nicht so groß war, beziehungsweise im politischen Kontext nicht so groß war. Am Anfang wurden sie tatsächlich eher zur privaten Kommunikation oder eben zur Generierung von Inhalten, zur Verteilung von verschiedenen Videos oder Postings und so weiter verwendet und noch nicht so stark als politisches Instrument zur Kommunikation. Das hat sich halt im Laufe der Jahre ergeben. Kommerzialisiert waren sie immer schon. Das heißt, man hat immer sozusagen diese Daten zu kommerziellen Zwecken verwendet und waren immer Teil der Online-Werbung. Aber im Laufe der Jahre haben sich sozusagen politische Inhalte darüber hinaus vermischt mit den vermeintlich privaten Kommunikations- und Medieninhalten und wurden dann auch immer mehr strategisch zu einem politischen Instrument. Stichwort Donald Trump, der hat das sozusagen der Öffentlichkeit in einem sehr breiten Kontext vorgeführt, wie man mit sozialen Medien auch wirklich öffentliche Diskurse sozusagen auch beeinflussen kann. Und das ist mit ein Grund, warum sich die Rolle und Funktion der sozialen Medien im Laufe der Jahre so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt hat. Wir reden ja heute sehr viel über Desinformation, über Fake News und so weiter. Und das ist vom Design her, wie die Technologien sozusagen aufgebaut sind, war das jetzt nie ausgeschlossen. Nur das Problem wurde lange nicht erkannt aufgrund dieser unterschiedlichen Verwendungszwecke sozusagen. Aber in den letzten Jahren haben sich politische und kommerzielle Zwecke immer mehr überlagert und vermischt miteinander. Und das hat letztlich dazu geführt, dass wir heute halt sehen, dass soziale Medien einen sehr starken Einfluss darauf haben können, wie politische Diskurse sozusagen stattfinden und sie auch stark beeinflussen, nämlich auch über die herkömmlichen Medien.
Welche Altersgruppe ist in sozialen Medien am häufigsten vertreten?
Jugendliche, jüngere Menschen konsumieren sehr viel über soziale Medien und konsumieren weniger Nachrichten, sozusagen weniger journalistische Nachrichten. Manche geben an, dass die Hauptnachrichten oder Hauptinformationsquelle soziale Medien sind, gerade in der jüngeren Altersgruppe. Bei Älteren ist das noch ein bisschen anders. Und das heißt, dass es sozusagen auch ein bisschen Kluft gibt zwischen den traditionellen Legacy Media, also den journalistischen Medien und den sozialen Medien. Da gibt es ein gewisses Konkurrenzverhältnis. Einerseits auch in Bezug auf die Werbemodelle natürlich und die Geschäftsmodelle, weil ein klassisches Medium lebt ja auch von Werbung. Nur es ist anders reguliert, also soziale Medien. Soziale Medien sind anders bzw. teilweise gar nicht reguliert in Bezug auf Werbeinhalte. Und wenn wir jetzt Werbeinhalte nicht gekennzeichnet haben oder es nicht mehr ersichtlich ist, ob wir jetzt politische Werbung haben oder ob das persönliche Kommunikation ist oder einfach ein persönliches Video, das man irgendwie teilen will aus irgendeinem Grund oder ob das eine politisch-strategische Kommunikation ist oder vielleicht sogar Desinformation, dann verändert das natürlich auch den Diskursraum an sich. Und das hat wiederum durch die Breitenwirksamkeit von sozialen Medien eine Auswirkung auf den gesellschaftlichen Diskurs. Und das ist ein Teil des Problems, das wir da in dem Dokument sozusagen ausgearbeitet haben, wie dieses Problem zustande kommt und was es bedeutet.
Wie unterscheiden sich Nachrichten in sozialen Medien von klassischen Nachrichten?
Wenn jetzt Jugendliche sagen, nur als Beispiel, sie konsumieren soziale Medien als Nachrichtenquelle, dann ist schon die Frage, was konsumieren Sie da? Konsumieren Sie da irgendwelche Verschwörungsmythen, die da gepostet werden, oder konsumieren Sie die Inhalte, die der ORF postet? Ist jetzt nicht nachvollziehbar. Wenn jetzt jemand sagt, er liest die und die Online-Zeitung, da kann man daraus ableiten, dass es jetzt irgendwie ein Nachrichtencharakter da ist. Die kann man jetzt werten, wie man will, aber es ist zumindest sozusagen ein journalistisch aufbereiteter Inhalt, der einen gewissen Wahrheitsgehalt hat und einer Qualitätsprüfung unterzogen wurde. Bei sozialen Medieninhalten gibt es das einfach nicht. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Bevölkerungsgruppe, die größer wird, zusehends Informationen aus dem Netz konsumiert und glaubt, das wären Nachrichten, ohne zu wissen, dass es eben nicht qualitativ aufbereitete, journalistisch geprüfte Inhalte sind, dann kann das demokratiepolitisch natürlich ein Problem sein, weil man braucht ja auch eine informierte Öffentlichkeit, die sozusagen auch weiß, was gerade in der Politik stattfindet, was es für Diskurse gibt, was falsche Information ist, was echte Information ist, was authentisch ist, was sachlich ist und so weiter. Und wenn sich das sozusagen vermischt oder nicht mehr klar trennbar ist und der Zugang zu qualitativ aufbereiteter journalistischer Nachrichten abnimmt, dann wirkt sich das negativ auf den politischen Diskurs aus.
Konsumieren wir soziale Medien aktiv oder passiv?
Die meisten konsumieren eher passiv. Ne? Das ist ja auch ganz interessant. Natürlich gibt es viele aktive User, aber wenn man sich, gerade wenn es um die politischen Inhalte geht, da geben ja die Altersgruppen ja die Jüngeren an, dass sie Nachrichten konsumieren oder Inhalte passiv wahrnehmen oder auch beispielsweise TikTok, ne, das ist ein relativ neues noch Phänomen. Also so neu ist es dann auch nicht mehr, weil da ist ja sehr viel Passivität auch gegeben. Ne. Und gleichzeitig wird sehr gezielt, es gibt ja das Phänomen, dass die AfD in Deutschland beispielsweise, ich glaube, die meisten Follower über TikTok hat und die größte Reichweite erzielt. Ne. Also das heißt, institutionalisierte Akteure nutzen diese Plattformen sehr gezielt und die User nutzen sie eher passiv, das heißt, sie konsumieren eben diese Inhalte noch eher. Ne.
Was sind rechtliche Herausforderungen in Bezug auf soziale Medien?
Das ist das Thema, wie man die Plattformen reguliert und wie man dahin kommt, dass man eben das Problem, das ich vorher angesprochen habe, der unregulierten politischen Werbung in den Griff bekommt. Das ist eigentlich der Hauptaspekt. Und dass man den Diskurs an den sozialen Medien bieten, so gestalten kann, dass die Einhaltung von gewissen Qualitätskriterien besser stattfindet, dass es Kontrollmechanismen gibt, dass es Transparenz gibt. Was ist politischer Inhalt? Was ist Desinformation? Was ist manipulativer Inhalt? Was ist persönlicher Inhalt? All das findet dann nicht statt. Und wenn ich jetzt nur kurz das Problem von künstlicher Intelligenz generierten Inhalten ansprechen darf, auch da das Problem nicht kleiner, sondern größer natürlich, weil sie dann gar nicht mehr unterscheiden können, als User potenziell, ist das jetzt eigentlich authentische Information, ist es künstlich generierte Information, wo ist der Wahrheitsgehalt eigentlich und das kann natürlich Manipulation begünstigen, ohne zu sagen, ob diese Manipulation jetzt tatsächlich wirksam ist. Das ist natürlich eine offene Frage, die kann man eigentlich schwer beantworten. Also Manipulation nachweisen über Online-Informationen ist relativ schwierig, ist aber auch nicht unbedingt ein Problem, das Problem beginnt ja schon früher.
Was macht den politischen Diskurs in sozialen Medien so anders?
Das Problem ist, dass der Diskursraum sich unterscheidet. Also der Diskursraum, den Sie in sozialen Medien haben, ist ein anderer wie der Diskursraum, den man sozusagen im herkömmlichen politischen Sinn hat. Also eine Auswirkung, weil sich das natürlich überlagert miteinander. Also wir haben ja keine Trennung mehr zwischen sozialen Medien und Online-Diskursen und öffentlichen Diskursen, sondern das eine bedingt in irgendeiner Form das andere. Und durch die Breitenwirksamkeit von sozialen Medien beeinflussen sie mittlerweile auch den sozusagen unter Anführungsstrichen analogen politischen Diskurs. Und wenn man jetzt aber die Spielregeln anders hat, also die Diskursregeln, die man braucht sozusagen, um zu einem relativ sachlichen politischen Diskurs und einer politischen Meinungsbildung zu kommen, dann hat man ein Problem, weil soziale Medien funktionieren anders. Und hier fehlt sozusagen ein Ansatz, dass man diese Spielregeln so adaptiert, dass sie zum anderen Diskurs, also zum klassischen, breiteren gesellschaftspolitischen Diskurs anpassen hat. Und deswegen die Empfehlung, Ethikräte, Presseräte, stärkere Regulierung von Online-Werbung, Code of Conduct etc.
Wer nutzt Desinformationskampagnen, Bots, Propaganda etc.?
Also wie gesagt, dieses Computational Propaganda Project hat ganz gut aufgezeigt, dass es hauptsächlich institutionelle staatliche Akteure sind. Die man nutzen ganz prinzipiell jeder. Nur der Hupsi Meier aus dem Bezirk Krems alleine wird es wahrscheinlich wenig Motivation haben oder wenig Chancen haben, dass er eine gezielte große Desinformationskampagne fährt, die jetzt, 200.000 Leute erreicht und damit einen politischen Diskurs beeinflusst. Wissen Sie, was ich meine? Desinformationskampagnen funktionieren ja nicht so, dass man jetzt einmal was postet, sondern da steckt ja eine Strategie dahinter, dass man sozusagen immer wieder über einen längeren Zeitraum Inhalte verbreitet, damit sie dann sozusagen auch viral gehen können. Das ist ja das Ziel von solchen Kampagnen. Und wie ich vorher gesagt habe, wie wirksam das tatsächlich dann ist, also ob sie jetzt gezielt Meinung beeinflussen können mit sowas, das lässt sich kaum belegen. Aber das ist auch nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass es Akteure gibt, die das versuchen. Und dass das natürlich eine Auswirkung hat auf den Diskurs, ist demokratiepolitisch, glaube ich, klar. Also wenn sie Akteure haben, die immer wieder falsche Informationen einspeisen, um sozusagen Polarisierung hervorzurufen, dann führt das ja dazu, dass die Rezipienten, also die Menschen, die diese Informationen aufnehmen, zusehends verunsichert sind. Und das ist ja auch in Studien belegt. Das ist Eurobarometer-Studie beispielsweise zeigt, dass über 50% der EU-Bürgerinnen einfach nicht mehr wissen, ob jetzt Information im Netz wahr oder falsch ist. Und das ist so ein Indikator, dass die Unsicherheit steigt. Und da gibt es auch andere Studien, dass man sozusagen dann auch verunsichert ist, was politische Information jetzt eigentlich ist, was politischer wahrer Inhalt ist, was nicht. Und das wirkt sich wiederum dann gesellschaftspolitisch aus. Was wir am wenigsten brauchen in der Demokratie ist, dass es immer mehr Zersplitterung von politischer Meinungsbildung gibt. Das heißt, immer fragmentiertere Gruppen, die nicht mehr miteinander kommunizieren. Und das ist ein Phänomen, das geht natürlich über die Online-Welt hinaus, aber es hängt miteinander zusammen.
Haben soziale Medien eine gesellschaftliche Spiegelfunktion?
sie spiegeln schon Teilöffentlichkeiten wider, aber sie spiegeln sozusagen aufgrund auch der vorgefilterten Inhalte und der Problematiken, die ich schon angesprochen habe, spiegeln sie nicht die gesellschaftspolitische Vielfalt oder Realität wider, sondern sie spiegeln eben ein verzerrtes Bild wider. Es kann sein, dass zum Beispiel kleine Meinungen, Minderheiten zum Beispiel von, weiß ich nicht, faschistischen Gruppierungen dann größer erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind zum Beispiel. Oder dass irgendwelche kleineren Grassroot-Organisationen, zivilgesellschaftliche Engagements natürlich Aufmerksamkeit erfahren. Also das kann man jetzt gar nicht werten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber es bildet nicht die Vielfalt wider oder ab, die im gesellschaftspolitischen Diskurs sozusagen herrscht, abseits dieser Filterbubbles.
Haben soziale Medien auch irgendeinen positiven Nutzen?
Natürlich, es gibt viele positive Auswirkungen von sozialen Medien. Nur die Frage war ja, wie sich das auf die Demokratie auswirkt. Und da ist die Antwort halt recht klar, es wirkt sich leider nicht gut auf die Demokratie aus. Es ist ja empirisch sehr gut dokumentiert, dass es da eine ganze Palette an Problemen gibt. Und das Problem liegt im Prinzip daran, dass sie sozusagen völlig untrennbar voneinander überlagert. Was ist authentische soziale Kommunikation? Was ist politisch motivierte Kommunikation? Was ist Werbung? Das ist alles total intransparent. Und dadurch wird es dann im politischen Diskurs halt ein Problem, dass da jetzt auch gute Dinge passieren, wie dass sich neue Teilöffentlichkeiten etabliert haben, wie beispielsweise die Klimaschutzbewegung, dass da jetzt neue Gruppen entstehen, die sich da leicht vernetzen können und Reichweite gewinnen, Aufmerksamkeit erzeugen für bestimmte Anliegen. Das sind natürlich alles positive Aspekte, das ist überhaupt keine Frage. Nur in der größeren Dimension sieht man einfach, dass der Impact, den jetzt irgendwie zivilgesellschaftliches Engagement über soziale Medien hat, eigentlich relativ überschaubar ist. Also es gibt meines Wissens keine ersichtlichen Gruppierungen im zivilgesellschaftlichen Bereich, die über soziale Medien allein irgendwie Aufmerksamkeit erzeugt hätten oder eine Öffentlichkeit erzeugt hätten. Da gibt es diese schöne Erzählung vom arabischen Frühling, wo man am Anfang irgendwie so ein bisschen gemeint hat, soziale Medien hätten den arabischen Frühling sozusagen ausgelöst. Da hat sich aber gezeigt, dass es einfach nicht stimmt. Soziale Medien waren ein Instrument von ganz vielen anderen und der Protest hat sich auf der Straße vollzogen. Diese Protestbewegung gab es viel früher und soziale Medien wurden auch von den Machthabern genutzt, um Dissidenten zu verfolgen, um die Protestbewegung sozusagen auch wieder klein zu halten. Also das ist eine sehr ambivalente Rolle von sozialen Medien und insofern hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch gezeigt, dass diese Überschätzung von sozialen Medien als politisches Instrument, dass man das mittlerweile, wie soll ich sagen, einen Punkt erreicht hat, wo man einfach erkannt hat, dass Politik einfach woanders stattfindet letztlich. Ne?
Und was können wir tun, um die negativen Effekte von sozialen Medien einzuschränken?
Also Regulierung von Werbung wäre ein wichtiger Punkt, dass man die Kontrollmechanismen, die man in der analogen Welt hat, auch auf soziale Medien umlegen kann, beispielsweise Ethikräte, Werberäte, Presseräte, dass man diese Instrumente stärkt und dass man auch genauer hinschaut, wie politische Kommunikation über soziale Medien stattfindet, dass man zum Beispiel ein Monitoring macht von politischer Kommunikation über soziale Medien, dass sich die politischen Akteure, die soziale Medien nutzen, auch zu einem Art Code of Conduct irgendwie bekennen und sozusagen auch Bekenntnis zu einer versachlichen oder sachlichen Inhalten haben und keine Inhalte, die falsch sind, verbreiten etc. Und diese Mechanismen, die soziale Medien bieten, wie breite Streuung von Informationen, nicht zur Manipulation einsetzen, sondern sozusagen als Instrument der Kommunikation ohne unlautere Methoden sozusagen.
Stefan Strauß, vielen Dank für das Interview. Das war Makro Mikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit Dr. Stefan Strauß. Wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie dem Podcast ein Like geben oder uns auch gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Lea Zauner. Bis zum nächsten Mal.